Entscheidungskompetenz immer möglichst tief in die Organisation delegieren, weil der größte Fehler bei größeren Unternehmensstrukturen oder klassischen Banken ist, dass ganz, ganz viel Entscheidungskompetenz sehr, sehr weit oben hierarchisch angesiedelt ist und das macht dich langsam.
Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts André Bajorath und Kilian Thalhammer.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Heute haben wir zu Gast ein Thema, was gerade sehr, sehr aktuell ist und man wahrscheinlich, wenn man die Zeitung rauf und runter liest, überall kommt irgendwas von Krypto, Bitcoin und so weiter. Deswegen haben wir uns heute mal den Lukas eingeladen. Grüß dich, Lukas von Bitpanda.
Hallo, grüß euch. Schön, hier zu sein.
Und natürlich den André, aber da brauchen wir keine Vorstellung mehr. Wie geht's dir, André?
Mir geht's gut. Hallo, Kilian. Hallo, Lukas.
Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de.
Ich freue mich. Ich bin ja mittlerweile hier ich habe ja jetzt schon jeden Sonntag über meine Krypto-Ecke auf Clubhouse. Ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile schon die Krypto-Jünger gegangen.
Das wolltest du nie, glaube ich, aber trotzdem ist es passiert, oder?
Da hast du total recht. Du weißt selber, wie skeptisch ich bei den ganzen Sachen immer war. Ja.
Teilweise mal sehen, was heute rauskommt. Lukas, willst du dich kurz vorstellen?
Na klar, natürlich. Also mein Name ist Lukas Enzersdorfer-Konrad, bin Chief Operating Officer bei Bitpanda und im Zuge dessen komplett verantwortlich für unsere Produktentwicklung, aber auch unser Business Development, Marktexpansion und unser Customer Support. Komme eigentlich, also persönlich immer schon aus dem Bankenumfeld und Bankensektor, in der Strategieberatung, unter anderem da international in Europa unterwegs gewesen, die großen Häuser sozusagen gesehen, eine UBS, eine Credit Suisse. Und dann hat es mich verschlagen in den österreichischen Genossenschaftssektor, weil die 2015 drauf gekommen sind, dass sie auch mal digitalisieren sollten. Und das heißt dort de facto Prozessautomatisierung und halt neue schöne Frontends bauen. Und habe dort dann die Gelegenheit bekommen, für ein ganzes Digitalisierungsprogramm für ganz Österreich eben zuständig zu sein, bei Raiffeisen in Österreich. Und habe es eigentlich gemacht, hat viel Spaß gemacht. Aber dann kam der Ruf 2018 sozusagen in die Krypto und vor allem Investment-Trading-Plattform, New-Broker-Welt von den zwei Gründern von Bitpanda, Paul Klanschek und Erik Demuth. Ja, und seitdem hat mich nicht nur das Krypto-Fieber so erfasst, sondern vor allem die persönliche Begeisterung, Trading und Investment für Privatkunden so einfach wie möglich zu machen. Und das kommt quasi von Bitcoin, weil ich glaube, einfacher als Bitcoin kaufen, zwar nicht technisch, aber zumindest von der Art und Weise, dass du bereits mit einem Euro einkaufen kannst, ein Stück gibt es bei keinem anderen Asset. Sagt der Börsengehandel ist.
Das heißt, du bist gar nicht als klassischer Founder rein, sondern ein bisschen später, oder wie war da die Story, wie du zu Bitpanda gekommen bist?
Bitpanda müsste ja vollständig 2014 gegründet worden, den drei Gründern Paul.
2014?
2014, wow. Ist eigentlich recht lange, ja. Komplett gebootstrapped. Das ist eben keine klassische Fintech-VC-Backed-Scale-Up-Geschichte, sondern gebootstrapped von den drei Gründern, die waren alle drei wirklich Bitcoin begeistert, schon seit 2011. Und haben dann aufgrund der Komplexität beschlossen, sie wollen, es muss so einfach wie möglich sein, Bitcoin zu kaufen. Und ist mal ganz klein gestartet, also als Online-Plattform, wo man einfach Bitcoin kaufen konnte. Und dann halt sukzessive gewachsen und gerade so 2017, so im ersten oder im letzten, sagen wir mal so, größeren Bitcoin-Hype, dann halt profitabel geworden. Und basierend darauf bin ich dann zu Bitpanda gekommen und wir haben eigentlich ganz schnell entschieden, dass wir da laufend skalieren müssen und sind von einem Unternehmen mit 30, 40 Mitarbeitern, mittlerweile auf 300 Mitarbeiter skaliert, Großteil Standort in Wien, Österreich, aber auch, wir haben ein Büro in Istanbul, ein Tech-Hub in Krakau, sind gerade dabei, also Polen, und sind gerade dabei, auch in andere europäische Länder standardseitig zu expandieren. Aber, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei uns, unser USP ist nicht, dass du Bitcoin kaufen kannst, unser USP ist, dass du sehr, sehr einfach Geld investieren kannst, also als New Broker in der Ecke, und das ist auch der Grund, warum wir ganz stark darauf schauen, dass man nicht nur bei uns aktuell mehr als 50 unterschiedliche Kryptoassets kaufen kann, sondern auch in naher Zukunft die Einfachheit und Charakteristiken von Krypto und Bitcoin auf andere Assetklassen übertragbar zu machen, um auch wirklich Aktien und ETF-Trading bei uns auf der Plattform anzubieten. Und so der Brückenschlag sozusagen zur traditionellen Veranlagungswelt.
War das schon immer die Idee der letzten 7 Jahre oder hat sich die jetzt so langsam rauskristallisiert?
Nein, also es hat sich 2018 eigentlich, also ich bin eben 2018 dann zu Bitwander. Es war so für mich damals so die Erkenntnis, dass das, was eben da bis jetzt stark als Plattform entwickelt wurde, genutzt wurde, um Krypto zu kaufen, zu verkaufen, sich eigentlich diese von USB so gut eignet, um das klassische Trading- und Veranlagungsgeschäft zu vereinfachen, also auch ganz stark zu disrupten langfristig. Und das war der Anstoß, wo wir gesagt haben, passen jetzt gehen wir in die Produktentwicklung und entwickeln auch die nächste Asset-Klasse für die Plattform. Und sind sehr, sehr froh, wenn wir im Jahr 2021 Aktientrading bei uns live bringen werden.
Lukas, jetzt kommst du, das hört man ja vom Zungenschlag aus Österreich und Bitpanda hast du ja gerade schon gesagt, auch in Wien und sowas. Seid ihr offen für alle oder seid ihr momentan aus warum auch immer Gründen, technisch, regulatorisch oder sowas, irgendwo eingegrenzt?
Nein, also unser Markt sozusagen ist Europa gesamthaft, also Europäische Union, aber auch der Europäische Wirtschaftsraum, plus auch trotzdem noch UK trotz Brexit, haben uns darauf aber ganz bewusst auch beschränkt. Warum? Weil wir sind reguliert von der österreichischen Finanzmarktaufsicht, wir sind auch reguliert unter der französischen Finanzmarktaufsicht, sind gerade im Lizenzierungsprozess in einigen anderen Ländern, auch weil sich auch die Regulierung rund um Kryptowährungen ja laufend erweitert. Und wir aber schon sehr, sehr früh immer den Weg gegangen sind, mit dem Regulator gemeinsam zu gehen. Und das ist das Relevante diesbezüglich. Und wenn es daher um Kunden geht, also wir haben 1,8 Millionen Kunden aus ganz Europa. Am stärksten ist natürlich der Dachraum, aber Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Schweden, Norwegen, alles mit dabei.
Lass mal kurz darüber sprechen, Kilian, wenn ich einmal fragen darf. Was seid ihr, um dann möglicherweise auch von dir so ein bisschen zu verstehen, weil du gerade sagtest, reguliert von verschiedenen Aufsichten. Für was bist du reguliert? Seid ihr reguliert? Also was macht ihr und wofür habt ihr eine Lizenz oder eine Erlaubnis oder wie auch immer man das jetzt nennen mag?
Also das, was Kunden bei uns machen können, ist ganz einfach Geld auf die Plattform einzahlen. Fiat-Währungen, Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und so weiter. Und dann Assets erwerben. Also
das heißt, ihr haltet erstmal Fiat-Geld und damit bist du schon, dafür musst du schon...
Genau, also wir haben lizenztechnisch, wir sind ein Zahlungsinstitut, also Payment Service Provider, PSD2-Lizenz. Und das Zweite, was wir sind, ist registriert als Krypto-Verwahrer, als auch als Krypto-Handelsplattform unter der europäischen AML 5D-Regulierung. Deutschland geht da ja den anderen Weg mit der schärferen Regulierung zum Thema Wertpapierfirmenlizenz im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern, die entsprechend einer Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie sozusagen erfolgen und da die AML5-Registrierung relevant ist. So nennt sich das dann.
Also das heißt, ihr seid sozusagen Verwahrer, also Custodian sozusagen für den Kunden auf der einen Seite. Oder genau. Wie ist es bei euch? Weil das ist ja immer so eine Frage, die sich dann teilweise auch in der Kryptowelt stellt. Also wo halte ich meine Kryptos? Halte ich die bei euch? Haltet ihr die für die Kunden? Oder hat der Kunde die selber? Das ist ja manchmal fast schon eine religiöse Frage.
Wir sind gestartet als Trading Service, also ohne Wallet Service. Du hast deine eigene Hardware Wallet noch immer benötigt. Das heißt, dein Laptop, dein Rechner, dein Tresor, Ledger, was auch immer, Hardware Wallet. Haben wir sehr schnell festgestellt, dass es zu viel Komplexität ist, um Privatkunden wirklich einen einfachen Zugang zu bieten. Und das ist ja auch das, was wir ganz stark machen, einfachen Zugang bieten. Und deswegen haben wir darauf abgestellt, dass wir auch Wallet-Anbieter sind. Sprich, wenn du dich bei uns registrierst, hast du auch all deine Kryptowährungen unter der Verwahrung, also Custody bei Bitpanda, von Bitpanda und hast entsprechend dort auch deine Wallets, also deine Bitcoin-Wallet, deine Ethereum-Wallet und so weiter und so fort. Und kannst bei uns das ganz einfach mit einem Klick kaufen und verkaufen. Und wir haben den Vorteil dadurch, dass wir sozusagen beide Systeme in einer Plattform haben, also das, die Verwahrung, also das Trading, gibt es halt das Thema Instant Settlement. Also sprich, du klickst auf Verkaufen und in dem Moment verkaufen wir dir, also wird dein Bitcoin auch verkauft und wir setteln auch direkt. Also du erhältst direkt das Geld und kannst dann dein Fiat-Geld auszahlen lassen zum Beispiel und der Rest ja auf der Plattform.
Das heißt, das Wallet ist vom Anwendungsfall eigentlich erstmal für das Thema Handel aufgesetzt, für keine andere Anwendungsfälle. Oder geht es auch in die Richtung, was glaube ich der André gerade schon andeuten wollte, auch in Richtung Payment oder weitere Wallet-Funktionalitäten?
Ja, also machen wir so einen Brückenschlag. Wir kommen ganz stark eigentlich aus der klassischen Denke, wenn man so will, Verwahrung des Assets oder der Investments, in das man investiert ist. In der alten Welt würde man sagen Omnibus-Account und darauf liegen sozusagen dann die Kundendepots oder Wallets. In unserem Fall ist es eine Crypto-Wallet-Service, wo die jeweiligen Wallets unterliegen. Zum Thema Banking also oder Payments am ersten. Also ich bin überzeugt, dass Bitcoin halt kein Zahlungsinstrument ist und auch nicht sein wird. Es ist ein Investment, eine High-Risk-High-Yield, also eine High-Risk-High-Yield-Asset-Klasse. Was wir aber machen, und wir haben das vor vier Wochen angekündigt, beziehungsweise das Produkt gelauncht, ist, dass wir zum Beispiel eine Visa-Karte, also eine Visa-Debit-Card anbieten, mit einer sehr, sehr spannenden Funktionalität. Weil jetzt klassische Journey, du kaufst Bitcoin, Bitcoin bewegt sich im Preis, hoffentlich positiv hinauf und du hast einen Investment-Gain, also sprich, du hast einen Gewinn gemacht. So, und den möchtest du irgendwie ausgeben. Und klassisch wäre, du müsstest verkaufen, du musst das Euro-Geld irgendwie dann auf dein Girokonto transferieren und dann kannst du es dort wirklich erst verwenden. Wie geht das viel leichter? Wir haben mit dem Produkt Bitpanda Card einfach eine Visa-Karte geschafft, mit der du direkt dein Asset ausgibst. Das heißt, du legst fest, du möchtest jetzt mit Bitcoin zahlen und stehst beim sozusagen Rewe an der Kasse beispielsweise oder online und zahlst die 25,90 Euro. Und in dem Moment verkaufen wir anteilig Bitcoin im Wert von 25,90 Euro und setteln nachher für dich via Visa-Netzwerk mit Merchant. Und für dich ist es persönlich die Experience, du hast gerade Bitcoin sozusagen zum Zahlen, als Zahlungsmittel verwendet. Und in Realitas ist es aber trotzdem der Brückenschlag in die klassische sozusagen Acquirer, Merchant-Logik und Settlement-Welt.
Da muss ich unser Beispiel, André, vom Sonntag erwähnen in unserer Clubhouse-Session, weil da war eine Kollegin, glaube ich, da, die genau dieses Beispiel auch genannt hat und gesagt, dadurch, dass ja alles steigt, kann ich ja umsonst einkaufen. Große Gefahr bei sowas.
Nee, wir hatten ja eine lange Diskussion auch darüber, ob denn der Bitcoin, das hast du ja gerade, Lukas, da glaube ich auch zu Recht gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich eine Payment-Methode. Daraus natürlich eine Karte zu machen, daraus kannst du dann eine Payment-Methode machen und da hat man eine lange Diskussion auch mit Alex Bechtel, kennst du möglicherweise ja auch, welches Asset gibst du halt freiwillig am ehesten aus, ne? Und das war die Diskussion darüber. Dass es dann Menschen gibt, die das tun, darüber freut sich bestimmt der eine oder andere, ob das dann irgendwie das sinnvollste Asset ist, was man dann beim Rewe einsetzt, ist, glaube ich, eine andere Frage. Ne?
Genau, es kommt darauf an, hast du eh vor, auszusteigen oder nicht.
Aber ihr seid damit, hast du gerade gesagt, ihr seid sozusagen so ein bisschen Payment, ihr seid auf der anderen Seite Custody und du hast gerade gesagt, ihr verkauft auch Instant, das heißt, du bist auch Market Maker, Börse?
Korrekt, also das, was wir machen und das ist eigentlich unser Hauptgeschäft, ist also Neo Broker, sprich Handelsplattform, wo der Kunde den Vorteil hat, dass er Instant verkaufen und verkaufen kann, also wir haben nicht die Komplexität einer Börse, dass du jetzt Order-Typen hast oder dass du sozusagen Execution hast, also dass ein Order geplaced wird und dann executed, sondern bei uns ist ein Kauf, also du hast einen Kauf- und Verkaufsbutton und mit einem Klick wird entsprechend der Order gegen uns als Gegenpartei dann verkauft oder du kaufst von uns und wir setteln instant und du hast es sofort auf deinem Wallet, was halt extrem einfach macht.
Und eure, eure Liquidität ist groß genug auf der Plattform, dass ihr sozusagen dort auch vernünftig Markt machen könnt, ja?
Korrekt. Also man muss sich das vorstellen mit, wir handeln jetzt nicht gegen unseren Kunden im Sinne von wie ein Market Maker auf einer Börse, der gegen Retail-Customer möglichst handeln möchte, sondern was wir machen ist, anstatt dass wir die Order des Kunden durchreichen an eine Börse, wo sie dann eben entsprechend gesetzt wird, nehmen wir dem Kunden die Komplexität ab und haben dafür einen hinten raus ein sehr effizientes Risikomanagement, das halt sozusagen dieses Exposure direkt am Markt platziert.
Mhm. Okay.
Hat halt den Vorteil, dass es einfacher ist. Und das ist halt irgendwie so diese ganze Grundlogik unserer Plattform.
Wie seht ihr dann, sagen wir mal, von der Positionierung her dadurch, was André gerade meinte, dass ihr ja eigentlich drei, nennen wir es mal, Geschäftsmodelle kombiniert. Wie viel Komplexität ladet ihr euch da auf? Und glaubt ihr, dass ihr nicht in den Punkt irgendwann reinkommt, dass das schwer zu handeln ist? Also der Payment-Teil jetzt über den Weg Visa-Karte, den Custody-Teil und den Trading-Teil, finde ich gefühlt schon sehr viel in einem Modell. Ja? Wie könnt ihr das handeln?
Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man denkt. Wenn man aus der klassischen Welt denkt, also kommt, wo man sagt, da hast man den Depotverwahr, also die Verwahrstelle und dann die Handelsplattform, dann klingt das natürlich nach irgendwie viel Komplexität an einem gemeinsamen Ort. Der Punkt ist aber dadurch, dass es zusammen ist, schafft man erst den Vorteil für den privaten Kunden zu generieren. Nämlich dadurch, dass ich Verwahrung, Settlement-Netzwerk und sozusagen Trading-Stelle an einem Ort habe, ist es für den Kunden extrem einfach, weil es ist wirklich wie, und jetzt ganz anderes Beispiel, ein Amazon-Webshop. Und das war ist immer unser Ansatz, dass ich als Kunde kann ganz einfach bei Amazon, ich suche mein Produkt aus, ich lege es in meinen Warenkorb, mache einen Checkout-Prozess und kriege es zugeschickt. Bei uns ist es, ich zahle Geld ein, ich suche mir ein Asset aus, ich mache einen Mini-Checkout-Prozess durch, was de facto nichts anderes ist als ein Trade-Flow, und habe das Produkt und im Prinzip habe das Asset investiert. Und das ist halt ein, meiner Meinung nach, viel kundenfreundlicherer Ansatz als klassische Trading-Struktur.
Womit verdient ihr Geld, Lukas? Also du hast gerade gesagt, ihr seid Cashflow-positiv, 1,5 Millionen Kunden, 300 Mitarbeiter. Würde ich gleich nochmal eine Frage zu stellen, was machen die eigentlich? Aber erstmal, womit verdient ihr Geld?
Also was wir nehmen, ist eine Gebühr, einen Handelsaufschlag, nichts anderes. Auf Bitcoin ist das 1,49% vom jeweiligen Kauf- oder Verkaufsvolumen. Und das ist das.
Und das nehmt ihr in Bitcoin oder das nehmt ihr in Fiat?
Na, je nachdem. Wenn du kaufst, ist es meistens Fiat-Geld. Wenn du verkaufst, nehme ich an, du verkaufst ein Asset und dann nehmen wir es an.
Okay.
Ja, wobei irgendwann habt ihr ja andere Assets dann und nicht mehr nur Kryptos, wie du ja vorher meintest. Ja?
Korrekt, wir haben zum Beispiel jetzt auch aktuell Gold schon auf der Plattform und andere Edelmetalle, die man auch handeln kann. Das ist recht lustig, das ist quasi physischer Edelmetallhandel, aber digital abgebildet. Also wie funktioniert das? Wir kaufen Gold physisch ein, legen das in einen Tresor in der Schweiz und geben basierend darauf digitale Tokenbestandteile aus. Und du kannst dann einen Token kaufen, der Anteile quasi an den Goldbarren wirklich physischen Edelmetallanteil hat und 100% backed ist, also nämlich beim Underlying. Und dann nehmen wir 0,5% beispielsweise im Kauf.
Mhm. Wo ihr selber euch in Anführungsstrichen Liquidität in Form von Gold bereithaltet. Das heißt, wenn alle Tokens verkauft sind, dann gibt es in dem Sinne keine mehr, beziehungsweise müsst ihr Goldbarren nachkaufen. Ist das von der einfachen Logik so zu verstehen, oder?
Korrekt. Das war zum Beispiel im März letzten Jahres, als plötzlich große Corona-Pandemie ausgebrochen, ganz Europa Angst und auf der Suche nach Gold, weil sichere Veranlagung, zumindest in der Theorie, und der Goldpreis ja so stark hinaufgegangen ist, war das zum Beispiel kurzfristig, sagen wir so, herausfordernd, das Gold zu finden, aber auch kein Problem gewesen dann, sagen wir es jetzt
vorsichtig. Irgendwo ist es schon.
Also das heißt, also ihr verdient an dem Kauf und an dem Verkauf, also euren Spread, verdient ihr auch beim Thema Payment, also du hast gerade über die Karte gesprochen, also ist das ein Premium-Produkt oder verdient ihr was an den Issuing-Entgelten?
Nein, also das, was wir bei der Karte ganz bewusst geschaut haben, ist, das ist nichts, wo wir versuchen, Geld damit zu verdienen, sondern etwas, wo es immer nur darum geht, die Wertschöpfungskette zu erweitern und es dem Kunden möglichst einfach zu machen, auf seine Gewinne zu verwenden. Daher bei der Karte selbst gibt es keine Gebühren außer FX-Kosten, wenn du sagst, du zahlst halt eben außerhalb des Euro-Raums, weil es eine Euro-geissuierte Karte ist, und als auch zum Beispiel bei mehr als 3 oder 5 Bankomatabhebungen. Was wir aber sehr wohl nehmen ist, und das ist der Punkt, wenn du sagst, du zahlst mit Bitcoin, ist es ja ein Verkauf und auf die Verkaufstransaktion entsprechend fällt halt eine Gebühr an.
Okay.
Was ist denn eure Zielgruppe? Wie schauen denn die klassisch marketingtechnischen Personas bei euch so aus? An wen adressiert ihr euch denn?
Ja, also ich muss sagen, das ist allgemein sehr interessant, weil es ist nicht so, wie man glauben würde, von N26 oder Revolut, wo wenn ich die jungen, hippen 20-Jährigen, die entsprechend ein Girokonto haben möchten, sondern das, was wirklich unsere Zielgruppe sind Personen, die sehr einfach Geld investieren wollen. Und das beginnt mit Anfang 20 und endet mit Ende 50, Anfang 60. Das heißt, es ist quer durch die Bank, durch ganz Europa, geschlechtstechnisch beides, klar größer repräsentiert männliche Kunden, aber meistens sind es halt Personen, die Geld angespart haben oder die Geld aus anderen Sachen, also vor Veräußerung von einem Grundstück oder von Unternehmensanteilen, einfach Geld haben und das in Kryptowährungen investieren wollen.
Wenn du dir jetzt den Wettbewerb oder die Landschaft so anschaust, würdest du eher sagen, mein Wettbewerb sind Neobroker oder die Revoluts dieser Welt, die zwar auch irgendwie ein bisschen Krypto machen, wo das aber nicht direkt im Vordergrund steht, oder eher die klassische Börse, wer auch immer, Binance, Kraken, whatever. Wo würdest du dich sehen oder wer tut euch am meisten weh aus Wettbewerbsgesichtspunkten?
Ich glaube, das ist auf der einen Seite, auch wenn sie nicht so stark sind in Europa, trotzdem einfach, weil sie sehr stark dasselbe Geschäftsmodell oder Plattformmodell bedienen, ist Coinbase Retail. Das zweite wäre der Krypto-Handelsteil von Revolut, der da auch definitiv gerade im angloamerikanischen Raum, also im UK, groß ist so. Und ansonsten sind es meistens lokale Player. Also natürlich preissensitive Kunden, die gehen eher zu großen Börsen und nehmen sich auch die Komplexität dort in Kauf, rein ins Kraken. Aber sonst gibt es auch immer wieder lokale Player. In Polen zum Beispiel gibt es eine recht große, in polnisch Zloty notierende lokale Krypto-Exchange. Oder in Frankreich gibt es auch einen recht großen Retail-Player lokal. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir sind Marktführer. Also wir sind sicher die größte Privatkunden am Veranlagungsplattform, wenn man so will, also New Broker Investment Plattform für Kryptowährungen in ganz Europa aktuell.
Wie findet ihr eure Kunden? Ist das Word of Mouth oder ist das Online-Marketing?
Wir sind sehr extrem produktzentriert. Also das ist immer das, was auch unsere Kernkompetenz ist. Und deswegen ist das Thema eben Empfehlung, also Word of Mouth, eines der größten Akquise-Tools bei uns, was uns vor allem auch im Dachraum, gerade Österreich und auch die Schweiz und so weiter, ganz stark geholfen hat, zu wachsen über die letzten Jahre. Das, was wir aber aktiv machen, seit letztem Jahr im Mai sind wir in Frankreich sehr stark aktiv geworden, letztes Juni in Spanien, Italien war dann im Oktober und dazwischen war August die Türkei, dass wir dort natürlich stark mit Brand-Marketing, mit Branding-Kampagnen und mit lokaler Meinungsführerschaft auch arbeiten. Also in Spanien sind wir mittlerweile...
Ihr habt die TikTok-Influencer, ja?
Ja, auch. Aber wir haben vor allem einen Country-Manager vor Ort, der sehr, sehr aktiv ist in lokalen Medien. Und natürlich Performance-Marketing auch. Aber das nur vom Performance-Marketing skaliert man nicht, weil man muss Vertrauen im Markt aufbauen. Das funktioniert nur über eben Affiliate-Marketing und ganz stark Brand-Standing.
Sag mal, das Onboarding in eure Wallet, ne, oder zu Bitpanda ist ja relativ smooth gelöst. Kannst du das in allen Ländern in Europa so machen? Oder ist das jetzt die Lösung, die ich jetzt hier in Deutschland habe nutzen können, ist das für den Dachraum? Also das heißt Foto und kein Video und sowas. Wie läuft das überall gleich?
Nein, also wir haben einen einheitlichen Onboarding-Prozess und der funktioniert sozusagen in allen europäischen Jurisdiktionen, wo wir aktiv sind, eben gleich einheitlich.
Und das ist von der österreichischen Finanzmarktaufsicht freigegeben oder von allen? Oder weil ich habe das irgendwie wirklich ansonsten noch nie so smooth gesehen wie bei euch.
Also es kommt halt immer ganz, ganz stark darauf an, richtig, wo man erstens angesiedelt ist. Und ich glaube, wir haben den großen Vorteil, dass wir mit Wien und auch in Österreich ein sehr gutes Verhältnis zum österreichischen Regulator pflegen, einfach einen sehr guten Austausch haben. Wir hatten auch bezüglich dieses Themas schon öfter unterschiedliche Diskussionen, würde ich sagen, mit Ihnen, aber dann gemeinsam einen Zug zum Tor, um einfach möglichst einfach den Kunden onboarden zu können, weil man muss irgendwie konkurrenzfähig bleiben, wenn alternativ ein Unternehmen, das in Spanien angesiedelt ist und ein reines Foto-Ident-Verfahren dort hat, also sprich, der muss sogar ein Foto von seinem Führerschein machen und das gilt schon als KYC. Das ist bei uns nicht so, bei uns muss man natürlich ein Video machen mit Liveness-Check und auch bewegen, aber es sitzt kein Agent
da. Ja, genau, das macht es ja so smooth, das meinte ich gerade, ne? Also dass du halt nicht diese Warteschleife hast. Ne?
Genau, bei einem anderen Anbieter, wo man mal 10 Minuten warten muss oder weil gerade alle ein Depot aufmachen wollen, mal 3 Stunden in der Warteschleife.
Weil du gerade sagst, alle ein Depot abmachen wollen, wie habt ihr denn so den Krypto-Wahnsinn über die letzten paar Wochen und Monate wahrgenommen? Kann mir vorstellen, speziell im COO-Bereich muss da ja ein bisschen was los gewesen sein.
Ja, also ich glaube, viel Arbeit, wenig Schlaf, viel Schweiß, aber sehr positiv. Nein, das muss wirklich sein. Leisten alle Kolleginnen und Kollegen, also um darauf zurückzukommen, was machen 300 Leute? Natürlich im Operations-Bereich, wenn man es noch automatisiert, ist da kommt wirklich große Vorteile, auch immer Wert gelegt. Und das hilft einem halt gerade in solchen Situationen extrem. Aber nichtsdestotrotz, Kundensupport, das sind die Ersten, die dran glauben müssen, wenn sozusagen viel Traffic einfach aufgrund des Marktes da ist.
Habt ihr da irgendwo eine, weil sowas ist ja auch mal ein ganz guter Test für eine Organisation, an irgendeiner Stelle so eine Art Sollbruchstelle entdeckt, gesagt, hier an der Stelle, das ist die erste Stelle, wo ein Bottleneck entsteht. Wie war da so euer Gefühl? War es das Onboarding, war es das Trading, war es der Customer Support oder die normale technische Skalierung? Irgendwo fängt es ja an.
Ja, voll. Also wir haben natürlich gemerkt, und das hat man ja auch gesehen bei allen großen Plattformen, gerade Ende Dezember, Anfang Jänner, dass die technische Skalierung der Plattform, also zum Thema Uptime und so weiter, eine volle Herausforderung ist. Also wenn du plötzlich nicht mal nur irgendwie so den doppelten Load hast oder den fünffachen Load, sondern plötzlich zwischen 10 und 30-fachem Load pro Minute an aktiven Kunden verkraften musst, und zwar von einem Tag auf den anderen, weil halt der Preis sich gerade so stark bewegt hat und deswegen noch viel mehr Bestandskunden, Altkunden wieder online gehen und neue Kunden extrem stark reinkommen. Das ist technisch eine große Herausforderung, aber das haben wir sehr gut geschafft. Hat uns auch zweimal erwischt, aber de facto jetzt im Februar kein einziges Mal in irgendeiner Weise. Also wir waren mehr online als Coinbase, Binance und Kraken zusammen. Dementsprechend was Positives. Und das andere sind dann mehr so innerorganisatorische Themen. Überall, wo du Schnittstellen hast, zwischen Abteilungen, die operativ tätig sind, da kommst du halt drauf, welcher Prozess wirklich gut aufgesetzt ist und welcher alternativ neu gemacht werden muss.
Wie skaliert ihr? Also läuft das Ganze in der Cloud?
Vom Betrieb her? Ja, genau.
Und Amazon?
Amazon AWS.
Amazon? Ja, genau. Okay. Ist das aufsichtsrechtlich ein Problem gewesen oder gar kein Problem? Also,
nein, also ich muss sagen, das ist ein großer Vorteil. AWS ist in Frankfurt von der Europäischen Bankenaufsicht zertifiziert.
Okay. Also,
ja. Und dadurch, also das empfehle ich, muss ich wirklich sagen, jedem regulierten Finanzinstitut, wie sie davor ja im genossenschaftlichen Sektor gewesen, beziehungsweise auch bei Banken. Die größte Diskussion ist, betreibe ich lokal oder in der Cloud? Und dann ist irgendwie dieses große Gespenst, ich kann nicht in der Cloud betreiben, weil das darf ich nicht und ich muss. Also mein lokales Rechenzentrum oder meine 7 lokalen Rechenzentren, eine mehr.
Das ist ja eher das Thema, des Audits, ne? Das ist ja, glaube ich, eher die Diskussion gewesen bei Cloud-Rechenzentren, dass halt die Aufsichten halt ein Audit-Recht bekommen. Und da hat ja lange Zeit, haben, glaube ich, die Cloud-Provider gesagt, wir führen hier keine Drehtür ein. Also wir lassen hier nicht jeden Auditor rein. Und das war, glaube ich, eher das Problem. Aber kann natürlich gut sein, dass sich das mittlerweile auch bei AWS geändert hat, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Dass die halt dort in Frankfurt.
Genau, also da gibt es definitiv die Zertifizierung, sonst hätte es auch nicht funktioniert.
Ja, genau. Sag mal, habt ihr eigentlich Sales-Partner? Ich habe ja gerade schon nach Kundengewinnung gefragt, aber macht ihr irgendwelche Sales-Partnerschaften? Also habt ihr irgendjemanden, keine Ahnung, Affiliate oder irgendwie, keine Ahnung, eine blöde Bank, die das selber nie auf die Reihe bekommt und die Kunden zu euch rüberwerfen? Gibt es da irgendwas?
Ja, gute Frage. Also zum einen arbeiten wir natürlich mit Affiliate-Netzwerken zusammen und größeren Affiliates, gerade im Kryptowährungsbereich. Was wir aber gerade in den letzten 6 Monaten sehr stark sehen, also ist das zweite von dir angesprochen ist, dass traditionelle Player, also gerade Retail-Universalbanken zum Beispiel oder Fintechs mit Retail-Exposure, welche halt überhaupt nichts mit, sei es Krypto, also oder vielleicht auch Trading am Hut haben, das aktiv anbieten wollen ihren Kunden in unterschiedlichen Varianten. Entweder eben als reine Vertriebskooperation, sprich ich als Privatbank, habe Kunden, die Krypto kaufen wollen, habe eine Kooperation und vermittle, aber auch welche, die ganz stark sagen, hey, ich möchte das ganz gerne in einer White-Label-Variante anbieten und deswegen gehe ich zu Bitbanda und wir stellen sozusagen die technische Plattform, die Funktionalität zur Verfügung.
Ja, das macht ihr also. Das heißt also nicht nur unter eurer eigenen Brand, sondern wirklich auch als White Label für andere, wo ihr dann absolut alle, aber dann nutzt du eine einzige Börse, also du sozusagen, dann bist du, dann holst du alle deine White Label auf eine Börse drauf, oder wie machst du das?
Du hast dann einen Partner, Bank, kannst du vorstellen, du bist ins Online-Banking dort integriert, der Kunde kann dort klicken, möchte Bitcoin kaufen, je nachdem, wie es aufgesetzt ist, ist die rechtliche Partei, sind wir, weil wir erfüllen sozusagen, nehmen das ganze regulatorische Framework und so weiter mit, brauchst du die Bank um nichts kümmern, steht irgendwo klein dabei, powered by Bitbanda, und dann wird der Kunde einfach, KYC wird übernommen, ongeboardet und kann bei uns kaufen und verkaufen, und es wirkt aber so, als wäre er im Online-Banking seiner Hausbank, also seiner Hausbank, und genau, und wir stehen mit unserem normalen Geschäftsmodell dahinter.
Okay. Genau.
Und du als Bank verdienst natürlich anhand des geteilten Fee-Splits.
Und wer macht das?
Den Namen kann man noch nicht sagen, weil wir 3 Implementierungsprojekte aktuell am Laufen haben, dementsprechend.
Nochmal, um es richtig zu verstehen, das heißt, ihr seid auch ein White-Label, Grey-Label-Anbieter für andere Banken, die eure Infrastruktur von vorne bis hinten benutzen können, ja?
Korrekt. Also das, was wir sozusagen haben, sind da mehrere Modelle. Das reicht von einer einfachen Vertriebskooperation mit, hey, ich habe Kunden, die kommen aktiv zu mir und wollen ein Bitcoin-Investment haben, ich vermittle weiter, bis hin zu eben mit jeder Vollintegration ins Online-Banking einer Retail-Universalbank, die sagt, ja, ich habe Kunden und ich möchte das selbst anbieten und das soll möglichst auch in meinem Look and Feel sein, aber ich möchte mich regulatorisch nicht um den ganzen Rahmen kümmern und auch nicht um die technische Abwicklung, und das macht Bitpanda. Und dann wird sich da hinein integriert ins Online-Banking und man kann dort Bitcoin kaufen, sieht sein Portfolio, mit Klein steht dabei, powered bei Bitbanda, und wir kümmern uns um das ganze regulatorische Rahmenwerk, aber auch die technische Abwicklung.
Hast du jetzt
USP, dieses effizientes Trading.
Hast du jetzt ein Sales-Team dafür aufgebaut, ja, ein Sales- und Implementierungsteam aufgebaut?
Ja, genau, haben wir auch. Also wir erweitern es laufend. Deswegen also zum Thema 300 Leute, ich glaube, den Split kann man so machen, es ist ein großer operativer Teil, einfach um das Ganze gehandelt zu bekommen. Es ist Expansion unserer eigenen Brand quer durch Europa. Und der dritte Teil ist genau Produkte mehr im institutionellen Kundenbereich, wo es halt darum geht, mit bestehenden Finanzplayern zusammenzuarbeiten.
Du hast vorhin mal gesagt, dass das Ganze gebootstrapped war, aber irgendwann meine ich mich halt zu erinnern, dass es auch nochmal ein paar Finanzierungsrunden oder eine größere Finanzierungsrunde gab. War das letztes Jahr, meine ich, wie Anfang letzten Jahres?
Letztes Jahr im September, genau, gab es die erste unserer Series A. Es war die größte bis dato in Europa, wo wir knapp 50 Millionen US-Dollar, 45 Millionen Euro, genau, erhalten haben als Wachstumskapital. Ich meine, wir sind Cashflow-positiv, also es war jetzt nicht, dass wir sozusagen eine Burn-Rate oder geschweige denn uns Corona negativ erwischt hätte, ganz im Gegenteil, also sehr positiv zumindest fürs Geschäft, aber genau, uns geht es halt darum, noch schneller, noch effizienter zu wachsen.
Wen habt ihr dazu geholt? Also wer sind eure?
Es ist Valar Ventures, also von Peter Thiel, PayPal, sozusagen Gründer aus San Francisco, der Venture-Fonds.
Okay, aber was Speed Invest nicht auch bei euch investiert?
Ja, genau, Speedinvest ist auch, genau.
Okay,
ja,
weil
ich finde dich arm.
Ja.
Genau, also die sind ja auch bei N26 drinnen.
Ja, genau.
So. Wollte ich gerade sagen, da kann man, beide können da schön mit N26 die Sachen tauschen. Ja, sind ja beide
drin. Ja, genau, so
hast du Angst vor denen, dass die in das Thema reingehen? Oder ist es eher so ein Typ?
Bei N26?
Ja, ja, klar.
Ich meine, an ihrer Stelle würde ich mir überlegen, in das ganze Thema Trading einzusteigen. Weil zum einen, wenn du das Produkt mit Revolut vergleichst, wenn das fehlt ihnen halt komplett. Auf der anderen Seite ist es halt gerade, wenn man sich die Folge von klassischen, also Neo-Brokern anschaut in den letzten 12 Monaten, definitiv. Angst davor, glaube ich, weniger. Ich glaube, der wahre Vorteil ist, der Markt ist groß genug und wächst ja auch recht stark.
Man könnte ja sagen, dass es sozusagen ein klassischer Teil von einer Banking-Experience ist und dass da möglicherweise so der Zugang schneller für den Kunden da ist und möglicherweise, also deshalb meine ich mit Angst, ne? Also einfach als weiterer
Punkt. Ja, das stimmt, ja. Ja, also ich muss sagen, weil ich glaube, unser Produktangebot ist einfach sehr, sehr gut. Und bis man das mal, wenn man so komplett nachgebaut hat, Da würde ich eher N26, falls Sie zuhören, die White-Label-Variante.
Ja, genau, das war gerade mal ein anderes Thema. Ich meine, das ist ja irgendwie, wenn man das so vergleicht, ne? Also ihr nennt es ja Neo-Broker, und aber das Geile ist ja wirklich, dass euer Modell so viel näher am Geld gebaut ist als irgendwelche Neo-Giro-Konten oder irgendwelche auch jetzt Neo-Trader wie Trade Republic und sowas. Bei euch investieren die Leute ja wirklich richtig, und da schreit ja auch keiner danach, weil das ja manchmal vielleicht auch gar nicht so richtig sichtbar ist. Keiner schreit über die Provision, die genommen wird. Gibt es da einen Vergleich? Seid ihr billiger oder teurer als irgendwelche anderen? Guckt da irgendjemand nach?
Preislich, sensitiv gibt es natürlich Kunden, die nehmen dafür mehr Komplexität in Kauf und gehen dann zu Börsen wie Kraken, Binance und traden auf einer echten Börse zu niedrigeren Kosten, aber mit mehr Komplexität und keiner Convenience und viel weniger Funktionalität. Wir nehmen vom Pricing her dasselbe wie Coinbase beispielsweise, nehmen auch 1,49% und sind mit absolut, wenn man sich überlegt, damit natürlich jetzt teurer als klassische Börsen, haben aber den Vorteil, dass es trotzdem, also es gibt viele, viele Kryptoanbieter, die viel teurer sind, aber das heißt, wir sind sicherlich nicht irgendwie extrem teuer. Aber wir bieten halt extrem viel Convenience und Simplicity, und deswegen ist bei uns halt immer weniger das Thema Preis als vielmehr das Angebot. Und man muss ganz kurz noch eine Sache sagen, die Asset-Klasse ist halt viel volatiler. Das heißt, in 1,49% muss man mit ETF mal reinverdienen, mit einem Investment in, weiß ich, den gestreuten MSCI World, wenn nicht gerade das Jahr 2020 ist. Aber mit Krypto...
Ja, ich glaube, dass das eine Herausforderung wird, vor allem mit dem, was ihr sagt, dass ihr halt breiter reingehen wollt. Ihr sagt, ihr wollt auch ETF und andere Klassen haben, ja, weil da bist du natürlich dann in einer anderen Wettbewerbssituation. Da bist du ja auch kein First Mover, sondern das gibt's in dem Sinne ja schon. Und da sind, glaube ich, auch ein bisschen andere Zielgruppen unterwegs, bei denen 1,49%. Ich glaube, im Moment, man hat einen Bullenmarkt, das geht eh nach oben. Was sind die 1,49%? Das ist wie das Beispiel von vorhin. Ich habe mit meiner Karte bezahlt und eigentlich habe ich mehr Geld drauf als vorher gefühlt. Ja. Das wird mal interessant, wenn das mal ein Jahr lang nicht so geht.
Ja, aber ich meine, hatten wir ja auch, wenn du anschaust, 2018, 2019, viel weniger volatil
mal. Das Preisthema spielt ja auch gar nicht in der Kommunikation, oder? Also ich habe das irgendwie noch nirgendwo so richtig wahrgenommen, oder?
Du findest es bei uns auf der Website.
Ja, aber nee, also spielen meine ich, also du stellst es nicht in den Vordergrund als Argument. Nein, oder
das
als
ist auch SP nicht.
Oder irgendwas, ne?
Wir sind nicht die günstigsten, wir sind nicht die teuersten, und das ist auch nicht das, mit dem wir aktiv werben. Mit was wir werben, ist einfach die hohe Qualität an Service. Also wir vergleichen uns immer ganz gern mit Apple von der Brand Wertigkeit, weil wir das de facto für Crypto-Trading in Europa sind. Wenn du Convenience willst, wenn du Einfachheit willst, wenn du es möglichst wirklich leicht haben möchtest, dann sind wir the place to go.
Dann würde ich aber mir noch ein bisschen was an der User Experience wünschen, wenn du das Apple des Trading wirst. Also dann wünsche ich mir noch...
Wir verbessern uns im Laufe.
Genau. Dann wünsche ich mir noch ein bisschen was. Das sieht manchmal noch ein bisschen... Nein,
ich nehme das mit.
Hast du eine Liste vorbereitet?
Nee, habe ich nicht, aber ich habe die App ja vor mir. In der Tat, also, aber das ist ja immer Geschmacksfrage, das ist aber das Schwierigste überhaupt. User Experience ist natürlich bei so viel, ich sag mal, Produkten oder so viel Assets, die ihr halt anbietet, glaube ich, irgendwie auch echt eine Herausforderung. Das ist mir auch schon bewusst. Und habe da wahrscheinlich schon irgendwie echt immer versucht, das Beste irgendwie auch mal anzublenden und sowas. Ich habe auch ein paar Verständnisfragen, aber es ist ein anderes Thema. Sag mal, du hast gerade einmal kurz gesagt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade auch drin hatten oder ob das leider irgendwie rausgefallen ist, aber du hast gesagt, ihr müsst euch ja in allen Ländern auch unterschiedlich lizenzieren lassen. Jetzt kommt ja gerade diese MiCA. Was wird das für eine Auswirkung auf euch haben oder überhaupt keine? Also sozusagen eine neue europäische Regelung für das Thema Kryptoassets.
Zum ersten Mal, wir schauen extrem positiv auf das Thema MiCA und einer einheitlichen europäischen Regulierung entgegen. Wir sind auch aktiv in Kontakt mit sozusagen den ausarbeitenden Stellen in Brüssel, ganz einfach, weil uns das auch persönlich wichtig ist. Worum geht's? Es braucht, wie im Bankenumfeld und in der klassischen Finanzmarktregulierung, MiFID 2 und Co., ein einheitliches Regelwerk, um europaweit zu passporten zu können. Ganz einfach, weil das extrem komplex ist. Mehr als 27 europäische, also Staaten in der Europäischen Union, da ist wirklich jeweils am Markt aktiv zu sein als Anbieter. Zum Thema Auswirkungen, natürlich ist es mehr Regulierung noch, aber auf der anderen Seite, wir erfüllen das alles heute schon. Also das ist wirklich, muss ich sagen, unser großer Vorteil. Wir haben da immer schon aktiv mitgedacht. Wir haben zum Beispiel seit der Gründung 2014, 15 immer bereits Full KYC gemacht. Das war überhaupt nicht mal erfordert in Krypto, und das wurde uns immer angekreidet, hatten aber den großen Vorteil bei der Umstellung auf die AML 5D, wir mussten nicht Hunderttausende oder eine Million Kunden neu verifizieren oder nachverifizieren, sondern es war alles schon da. Und das ist halt das ganze Thema Trust und Sicherheit am Kunden doch sehr, sehr relevant. Also wenn wir da jetzt sozusagen von einer europäischen Regulierung sprechen, sind wir extreme Fans davon.
Wenn du jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckst für Bitpanda, was siehst du denn als eure größte Herausforderung an? Wo müsst ihr so ein bisschen aufpassen, wo sagst du, okay, das kommt auf uns zu, das wird eine echte Challenge werden?
Mehrere Sachen. Also ich glaube natürlich, das eine ist, wie kann man, wenn man skaliert, also gerade als Unternehmen, fangen wir mal mit der Außen-, mit der Kundensicht an, als Unternehmen geografisch expandieren. Wir bringen unser bestehendes Geschäftsmodell in mehrere Länder. Das ist Komplexität am Produkt, das ist Komplexität in den jeweiligen Märkten und das muss man mal erfolgreich stemmen. Das ist sicherlich etwas, also um auch wirklich in allen Ländern erfolgreich zu sein, zu skalieren und das auch auf der Produktseite zum Thema, also wie du vorhin meintest, ja auch UX sicherstellen, dass das weiterhin hoch ist oder auch laufend zu verbessern vor allem. Die Herausforderung. Das andere ist innenorganisatorisch. Also man muss sich halt schon immer überlegen, als Scale-Up, man findet sich alle 6 Monate neu. Und das ist Organisationsentwicklung am laufenden Band. Mhm. Und das ist halt auch extrem herausfordernd. Also wir stellen auch aktuell sehr, sehr stark ein im Softwareentwicklungsbereich, im Produktbereich, UX, aber eben auch im Marketing- und Growth-Bereich, neben dem ganzen Operation-Style, der laufend skalieren muss. Unternehmensorganisationsentwicklung und Strukturen bauen. Das ist sicherlich auch eine große Herausforderung.
Und da mit der Geschwindigkeit einigermaßen einhergehen. Das ist nicht zu schnell, ja, nicht zu langsam.
Genau, der Trade of, ne? Wie kann ich schnell bleiben? Und das hat vor allem viel mit, bin ich überzeugt davon, Entscheidungskompetenz immer möglichst tief in die Organisation delegieren. Weil der größte Fehler bei größeren Unternehmensstrukturen oder klassischen Banken ist, dass ganz, ganz viel Entscheidungskompetenz sehr, sehr weit oben hierarchisch angesiedelt ist. Und das macht dich langsam, weil dann hast du eine Entscheidungs- und eine Abarbeitungsorganisationsaufteilung und das ist etwas, was wir ganz stark versuchen, dass sozusagen dass die Teams wirklich selbst entscheiden können.
Habt ihr eure drei tägliche Arbeiten zum Beispiel? Sind die drei Gründer noch drin in der Firma
operativ? Ja, voll, genau. Also wir haben sozusagen eine Doppelspitze, zwei CEOs und der dritte Gründer ist unser CTO, der Verantwortliche der Tech-Organisation.
Und haben auch Bock darauf, das ganze Thema noch größer zu machen, ja?
Ja, voll. Also es war eine sehr bewusste Entscheidung. Nach 2017, Anfang 18, konnten wir uns entscheiden, ist es eine Cash-Cow, die man jetzt dann nicht 2-3 Jahre noch fährt, in kleiner Besetzung für ein gewisses Spektrum, oder möchte man wirklich den europäischen Player bauen? Und wir sind absolut der Meinung, dass das ist unser erklärtes Ziel, dass wir, wenn in der Zukunft in Europa Privatkunden am Freitagabend beim Bier darüber reden wollen oder sprechen mit, hey, ich habe jetzt investiert in ein Asset oder wo kann ich am besten investieren, dann muss Bitbanda fallen als erster Name.
Hast du Angst, dass es dann irgendwann immer, weil es das Bit mit drin hat, dass dann irgendwann immer das Thema Bitcoin damit verbunden wird und wenn ihr halt breiter geht in alle Assets, dass ihr dann irgendwann sozusagen immer noch in dieser nerdigen Krypto-Ecke seid? Auch wenn sich natürlich gerade der Bitcoin ganz, ganz weit, wir haben ja heute, glaube ich, hier auf der FAZ war, glaube ich, heute, ne, die Push-Meldung, dass Bitcoin die 50.000 überschritten hat. Ja, ja. Sozusagen ein Push-Alarm auf der FAZ, das hätte man, glaube ich, irgendwie auch sich niemals vorstellen. Das erinnerte mich sehr an den neuen Markt, ehrlich gesagt.
War schon wieder negativ, meinst du, oder?
Ich wollte gerade sagen, es sagt uns doch vieles wieder in eine andere Richtung. So weit sind wir noch nicht.
Manchmal Fragen sind heute irgendwie mal ein bisschen länger. Ich muss sie mal ausholen, aber habt ihr ein bisschen Angst vor dem
Namen? Das Bit von Bitpanda. Also war auch intern länger eine Diskussion. Das Bit von Bitpanda kommt aber, muss man sagen, jetzt nicht von Bitcoin, sondern von einem Bit, von der kleinsten Einheit sozusagen aus dem digitalen Umfeld. Ganz einfach, weil wir, und das ist auch etwas, wo wir ganz, ganz drauf schauen, Fractional Trading anbieten. Also sprich, du kannst halt eben kleinerweise Kryptoanteile kaufen. Das ist einfach Charakteristik von einem Bitcoin. Du musst zum Glück aktuell nicht 50.000 US-Dollar haben, um einzusteigen, sondern kannst ein bisschen weniger investieren. Aber das haben wir auch übertragen auf Gold, Silber, Palladium und Platin. Und du kannst auch ab 1 Euro bei uns Goldanteile kaufen. Und das ist etwas, was wir auch ganz bewusst in Zukunft auch weitertragen wollen. Mhm. Also, dass du quasi Fractional Trading hast.
Ich glaube, wir können so eine Runde nicht machen, über das Thema Krypto sprechen, über das Thema auch Mika haben wir gerade so ein bisschen gesprochen. Und teilweise ist die Mika ja auch eine Antwort auf etwas, wo wir von dir auch noch eine Antwort zu haben wollen. Wie siehst du denn Libra Diem in dem ganzen Space? Was ist das für euch?
Ist eine gute Frage. Also gestartet, kommend in die Ecke eines CBDCs, zwar nicht Central Bank driven, aber halt quasi von Facebook, dann sind sie draufgekommen, gut, das wird so regulatorisch nicht fliegen, dann den Bond Asset Corp Idee auch wieder aufgegeben und ich glaube, jetzt ist sie reduziert auf, mein aktueller Wissensstand ist sein, man packt das mal nur mit einer Währung und deswegen US-Dollar und das hat so Stablecoin-Charakter. Ich glaube, was man ganz stark trennen muss, ist wirklich das Thema digitale Währungen und da glaube ich eher an CBDCs, Zentralbanken, also ganz stark vom Alexander Bechtel und dieses Verständnis von zukünftiger digitalen Währung, ganz einfach, weil das infrastrukturell echte Vorteile bringen kann, wenn Zentralbankgeld und Giralgeld plötzlich nicht mehr getrennt sind, sondern ein Kreislauf sein kann. Und das andere ist Kryptowährungen und das ist eine Asset-Klasse. Ich bin überzeugt davon. High Risk High Yield, aber es ist eine Asset-Klasse. Und das gehört dann zu jedem klassischen Portfolio eigentlich dazu. Also 3-5%, bis zu 10, je nachdem, was dein Risikoappetit ist, kann man das in dieses Investmentportfolio mit aufnehmen.
Wenn du sagst, es ist eher Stablecoin-artig im Moment, dann hat es ja eigentlich für euch damals keine große Relevanz eigentlich im Moment, oder? Das so zusammenfassen. Das ist
ja korrekt.
Also, ob es jetzt gibt aktuell, oder nicht gibt, also, es treibt das Thema ein bisschen, es treibt das Thema Krypto per se, da hilft es vielleicht, aber sonst kein Einfluss, oder?
Warten wir es mal, bis es überhaupt rauskommt. Das ist, glaube ich, das wirklich Relevante. Und alles andere muss man sich dann im finalen Setup anschauen.
Ja, lass uns jetzt noch nach dem anderen Player fragen, der ja gerade auch in das Thema eingestiegen ist und der möglicherweise dann eher in eure Richtung geht. Was ist mit PayPal? Und PayPals Plänen sozusagen in das Thema Bitcoin und in das Thema Krypto reinzugehen. Siehst du die eher in so einer Wallet-artigen Ecke, wo ihr auch seid?
Also ich glaube, dass PayPal allgemein, wenn man sich die letzten Tage auch von deren strategischer Ausrichtung das anschaut, es ja nicht nur darum geht, da jetzt irgendwie Krypto-Trading anbieten zu wollen, ja, sondern die wollen so der Finanzwallet werden und am Ende auch alles aus einer Hand anbieten. Also eigentlich so ein bisschen, auch wo Klarna ja aktuell in die Richtung gehen möchte, jetzt unabhängig von Krypto-Trading. Ja, also ist definitiv, man sieht ja, PayPal hat mit ausgelöst einen starken auf Bitcoin-Anstieg. Letztes Jahr in Q3, Q4, ist definitiv nicht unrelevant. Ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied gibt, ob man PayPal, die kommen aus einem Zahlungs-Payment-Eck oder wir, wo es wirklich darum geht, einfach ein Investment zu tätigen, eine Investmentplattform zu sein. Ist ein Unterschied. Schauen wir mal, wie sie sich entwickeln werden.
Wir kennen ja die Diskussion auch, oder dass es auch unterschiedliche Sichtweisen darauf geht, warum PayPal das eigentlich macht, warum man da eigentlich eingestiegen sind. Ja, ich glaube, das gibt es meiner Meinung nach auch nicht die eine Variante. Also man kann jetzt, ist es die Zielgruppe, ist es das Thema, ist es vielleicht doch ein Kostengesichtspunkt, weil sich Assets da günstiger halten lassen. Das finde ich interessant. Aber das Anlagethema, glaube ich, da sind sie noch ein Stück weit weg. Und diese Super-App-Geschichte, was du gerade gesagt hast, in die Richtung, bin ich auch gespannt, aber es ist wahrscheinlich ein extra Podcast zu gucken, ob PayPal diesen Weg hinkriegt oder nicht.
Ja, aber es wird eine spannende Frage werden.
Wobei, Kilian, also eins muss man ja sagen, die haben ja auch schon vor 2 Jahren in Weltsparen Raisin investiert, also sozusagen so die ich sag mal, Inkredenzien, ne, die kommen ja so ein bisschen näher. Jetzt kann man natürlich sagen, ein Financial Investment ist nicht gleich ein Product Investment, wissen wir, glaube ich, alle sehr gut. Aber spannende Frage. Ich glaube, wir brauchen mal wieder irgendwie echt einen Podcast zum Thema Super App, ja oder nein, sinnvoll oder nicht und so weiter. Das ist ein anderes Thema.
Aber ich glaube, dass das wirklich, wirklich eine spannende Frage ist, weil es geht immer mehr jetzt in die Richtung. Die großen Player, also wirklich auch Klarna von der Überlegung her jetzt, was dort die Bestrebungen sind. Da hat man natürlich die klassischen Neobanken.
Aber ich glaube, Klarna hat irgendwie immer die DNA des Payments, ne? Ich glaube, das ist immer die Frage, wo kommst du mit deiner DNA her? Und was bist du? Ja, Kilian schüttelt den Kopf.
Ja, aber ist PayPal nicht? Kommen
von PayPal auch.
Ja, ich glaube, die gehen in unterschiedliche Richtungen. Jetzt trifft es ein bisschen ab in Klarna, PayPal, aber ich glaube, dass du ja auch bei den Super-Apps Ausrichtungen hast. Und ich glaube, Klarna kommt vom Kaufen her. Also die haben sich ja auch positioniert, als ich kaufe da Sachen ein, Produktplacements und so weiter. Und PayPal versucht es jetzt aus der Finanzecke hinzukriegen. Ja? Und beides sind ja irgendwie Super-Apps. Ich glaube nicht an die Super-App, die alles kann, sondern schon so ein bisschen Vertikalisierung. Und deswegen wäre wahrscheinlich Klarna gar nicht der direkte Konkurrent, ja? Sondern doch eher die Bank oder andere Wallet. Ja. Oder halt jemand wie Coinbase oder ihr. Ja. Also ich glaube, die Richtung ist, so weit auseinander ist das nicht. Ja.
Aber alle haben ihren eigenen Anker, ne? und kommen aus einer anderen Richtung. Ne? Das ist irgendwie eine spannende Frage. Ja. Irgendwo bewegt man sich immer auf das gleiche Thema zu, auf den Kunden.
Ohne den wird
es
schwierig.
Solange man es nicht nur aus dem Zahlungsverkehr macht, ist alles gut. Ja. Weil einfach schwer Geld zu
kriegen. Lukas, haben wir irgendwas vergessen so in dem ganzen Space? Also wir haben ja jetzt irgendwie darüber gesprochen, was ihr seid, also regulatorisch, was ihr sozusagen so an Kunden habt, wo ihr herkommt, was ihr anbietet, wo ihr noch irgendwie seid, also was ihr irgendwie auch so seid von den Features, also Börse, Custody und Payment, euer Businessmodell so ein bisschen verstanden, ein bisschen in die Zukunft geguckt, aufs Team ein bisschen geguckt. Was haben wir vergessen?
Abschließend, weil das einfach sehr, sehr schön ist, um es abzuschließen. Warum machen wir das Ganze? Und das liegt jetzt nicht daran, dass sagen wir so stark aus einer Überzeugung für Krypto kommen. Ja, wir sind absolut überzeugt davon, das ist eine gute Asset-Klasse, aber da geht es um viel mehr. Wirklich, wir glauben daran, dass Investieren in Europa viel stärker demokratisiert gehört und dass es viel leichter werden muss zu investieren. Warum? In Zeiten von negativen Zinsen und einer immer höheren Inflation, die wir sehen werden in den nächsten Jahren, glaube ich wirklich dran, wird es essentiell werden, für einen Privatkunden in Europa zu investieren. Und also Kontinentaleuropa ist ja klassisch eher, werten wir die Produktdringung kleiner 15% im Privatkundenbereich. Das heißt, da ist nicht viel investiert und ich glaube, scheitert natürlich nicht, also ein bisschen Finanzbildung, aber vor allem an der Komplexität, die es hat, wenn man es eben nicht gewöhnt ist. Und das ist das, was wir ganz, ganz klar angehen wollen, es so einfach wie möglich zu machen und zu investieren. Und das geht im Prinzip ab einem Euro. Heute mit Kryptowährungen und Edelmetallen und in Zukunft mit noch mehr.
Edelmetalle. Lustig, dass du das immer wieder sagst, aber ich.
Ja, das ist so. Wir haben Edelmetalle uns kaufen. Und das ist das Beste, wenn du einen hochvolatilen Bitcoin hast, dann hoffentlich hast du noch ein bisschen stabiles Gold
dabei. Ich habe Betongold, ey.
Das kannst du noch nicht ganz kaufen. Nein, aber ich glaube, das ist das Relevante. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein gutes Bild bekommen konntet, von was wir so treiben.
Nee, vor allen Dingen auch ein paar News da mal mitgenommen. Also das, was du gerade beschrieben hast, also wohin ihr noch geht und dass ihr da mittlerweile halt auch so White Label, Grey Label und sowas macht, das sind irgendwie auch Dinge, die mir gar nicht so bewusst waren. Und insofern auch die Vision nochmal zu verstehen und sowas, irgendwie fand ich super. Kilian, hast du noch was?
Nee, also ich war für mich auch neue Themen, auch überraschend, auch diese Breite zu sagen, ihr wollt am Schluss alles investierbar machen, auch Sachen, die jetzt eher schon investierbar sind und gar nicht so viel mit Krypto zu tun hat, war für mich neu und deswegen spannend.
Ja, voll. Also vielleicht noch abschließend eine persönliche Sache. Ich habe es euch ja auch schon vor unserem Gespräch gesagt, bin ja irgendwie Payment and Banking Hörer sozusagen seit 2015, 16 und sehr begeistert und da hat mich sehr gefreut, dass wir heute die Chance hatten, da auch gemeinsam diese Folge zu machen.
Ja, sehr gerne. Ist aber schön, dass jemand irgendwie schon so lange hört und dann irgendwann auch mal zu Gast sein kann. Das ist ja, großartig. Kilian, du warst der Host. Ich hatte das Gefühl, zwischendurch war ich es trotzdem, aber jetzt bist du es gewesen. So, Entschuldigung.
Du meinst, es ist mir entglitten, der Host. Das kommt. Ist am Ende auch egal. Nee, also Lukas hat mich gefreut. Super, danke für die Offenheit und für die Themen. Wir sind echt gespannt, wo es hingeht. Und wenn es so weitergeht, wie du sagst, sind wir sicher bald mal wieder hier im Podcast. Da freue ich mich.
Würde mich freuen, natürlich. Danke euch für eure Zeit.
Ciao.
Tschüss.